Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Wir stellen heute das neue Buch eines der ganz Großen der US-amerikanischen Literatur vor, T.C. Boyle. Es wird um die dichterische Nähe zwischen René Char und Peter Handke gehen. Und ich habe mit Birgit Birnbacher gesprochen über einen autobiografischen Text der Sozialwissenschaftlerin Maria Hoder. Im Studio ist Nora Karches. T.C. Boyle ist ein stilistisch und thematisch ausgesprochen vielseitiger Autor. Und noch dazu gibt es in der US-amerikanischen Gegenwartsliteratur nur wenige, die derart produktiv sind wie er. Seit 1981 hat er zahlreiche Romane veröffentlicht, in denen er sich immer wieder, und das lange bevor es den Trend der Climate Fiction gab, mit den Herausforderungen auseinandergesetzt hat, vor die uns der Klimawandel stellt. Eberhard Falke hat sein neues Buch gelesen. I Walk Between the Raindrops heißt es.
Was haben kalifornische Schlammlawinen, Security-Roboter und die älteste Frau der Welt gemeinsam? An sich herzlich wenig, eines aber doch. Sie alle sind geeignet, die Aufmerksamkeit von T.C. Boyle zu wecken und ihn zu Erzählungen anzuregen, die seiner Leserschaft das Gefühl vermitteln, bekannte Dinge intensiver und Ungewöhnliches mit größerer Klarheit wahrzunehmen. In »I Walk Between the Raindrops«, seinem neuesten Band von Short Stories, finden sich dafür wieder schöne Beispiele. Ziemlich bekannt ist uns allen ja etwa, wie es sich anfühlt, plötzlich in einem Lockdown festgesetzt zu werden. Nur wenige jedoch dürften die Steigerung dieses Zustandes auf einem Kreuzfahrtschiff erlebt haben, so wie es Boyle in der Story »Der 13. Tag« ausmalt. Eine bleierne Atmosphäre, Notrationen, Schutzanzüge, muffige Wäsche – verwandeln die Hochzeitsreise eines jungen Paares in die ultimative Beziehungskatastrophe.
»Ich hasse dich«, schrie sie, und wir sahen Scotts Gesicht in den Tiefen des Raums, der dunkel und eng, nicht größer als ein Badezimmer an Land war. Bunny zerrte an etwas in ihrer linken Hand, das sich als ihr Ehering erwies. Es war ein monumentaler Zusammenbruch, peinlich und traurig.
Boyle versteht es immer wieder glänzend, aus harmlosen Anfängen Eskalationen hervorzutreiben, die alles in Frage stellen. So begleitet er etwa ein Paar, das durch einen Achtsamkeitsausflug in die Natur etwas für die Umwelt und sein seelisches Gleichgewicht tun will. Doch dann zeigt sich schmerzlich, die Natur ist gefährlich und bissig und alles andere als ein Kuscheltier. Boyle kommt dabei ganz ohne platte satirische oder polemische Effekte aus, sondern setzt allein auf die erzählerische Kunst, indem er die Widersprüche und Abgründe des Daseins in eine fesselnde Handlung umsetzt. Ein Phänomen von der grausam befremdlichen Art behandelt die Geschichte »What's Love Got to Do with It«. Eine Frau kommt im Speisewagen eines Fernzuges mit einem Studenten ins Gespräch, der alarmierende Empathie mit einem Amokläufer von seiner Uni an den Tag legt, weil er selbst ein glückloser, verbitterter Einzelgänger ist.
»Ich bin Jungfrau«, sagte er, »unfreiwillige Jungfrau. Wie lächerlich ist das? Wie demütigend!« »Das stimmt nicht«, widersprach ich. »Sie sind intelligent. Sie müssen nur was«, unterbrach er mich, »einem Club beitreten, mich auf einer Dating-Seite registrieren, ein neues Hemd kaufen?« Sein Gesicht war verkniffen, seine Hände lagen reglos auf dem Tisch.
Eine von mehreren Geschichten aus dem tragikomischen Fach schildert die zwischen Schuld und Unschuld changierenden sexuellen Verwicklungen auf einem Unicampus. Eine andere beschreibt den unfreiwilligen LSD-Rausch einer ganzen französischen Kleinstadt. Interessanten Erzählstoff gewinnt Boyle mehrfach aus dem Blick in die allernächste digitale Zukunft. Ohne sonderliche Übertreibung, doch mit schneidender Komik, illustriert er die Tücken selbstfahrender Autos und des Sozialkreditsystems nach chinesischem Vorbild. Jedes Fehlverhalten, und dazu gehören auch Sprachverbrechen, wird da mit Punktabzug und einer Streichung von Privilegien bestraft.
»Oh, Scheiße«, sagte ich und versuchte verzweifelt, das Gespräch an jenem Tag zu rekonstruieren. Hatte ich etwas gesagt? Hatte ich mir etwas zu Schulden kommen lassen?
Die Titelgeschichte »I Walk Between the Raindrops« hat, wie noch zwei andere der insgesamt 13 Stories, eine besondere Form. Sie versammelt aus dem Leben der Protagonisten eine Reihe kurzer Episoden, die verschiedene Schlaglichter auf gesellschaftliche Facetten und Stimmungen der Gegenwart werfen. T.C. Boyle ist ein Realist mit Röntgenblick, der die Wirklichkeit genauso scharfsichtig erfasst wie die Konflikte, die hinter den Oberflächen rumoren. Gerade durch den Themenreichtum in konzentrierter Form kann er sich in seinen Short Stories mehr Aktualität erlauben als in seinen Romanen und damit seine Fähigkeiten als brillanter Zeitbeobachter umso besser zur Geltung bringen.
Eberhard Falke hat T.C. Boyles Storyband »I Walk Between the Raindrops« rezensiert, aus dem Englischen von Dirk van Gunsteren und Annette Grube. Hansa Verlag, 272 Seiten, 25 Euro. René Char gilt als einer der bedeutendsten französischen Dichter des 20. Jahrhunderts und ein bedeutender deutschsprachiger Dichter hat Werke von ihm übersetzt, Peter Handke. Jetzt ist ein Buch erschienen, in dem es um die dichterische Nähe zwischen René Char und Peter Handke geht, Tobias Lehmkuhl.
Es wird einem ganz wehmütig ums Herz, betrachtet man das leicht verblasste Polaroid auf der Umschlagrückseite von Gute Nachbarn. Ein bläuliches Sprossenfenster, ein paar Gräser vor einer verwitterten Grundmauer und an den Fensterrahmen gelehnt ein Rosenholzstock. Den hatte René Char Peter Handke bei dessen Besuch in der Provence als Zeichen der Verbundenheit geschenkt. Als ebensolches Zeichen schickte Handke, der zu dieser Zeit an der Übersetzung von »Rückkehr Strom« aufarbeitete, René Char ein Foto des weitgereisten Stockes. Dazu schrieb er:
20. Oktober 1983. Lieber René Char, hier Ihr Stock in Salzburg und er dient mir als Nachbar. Danke, Peter Handke.
In der kurzen Mitteilung scheint auf, was die beiden Schriftsteller verband, ohne dass sie deswegen enge Freunde geworden wären. Eine Vorliebe für die einfachen Dinge, ein präziser Blick, eine Klarheit der Sprache, eine jeder Zeile eingeschriebene Suche nach einem ursprünglichen, wahrhaftigen Ausdruck. Dass diese Suchbewegung beim einen wie beim anderen zuweilen in Prätension kippt, zeigt sich hier und da in den Gedichten Schars, die in Gute Nachbarn enthalten sind.
Unter einer musikalischen Sonne werfen wir dir einen Kiesel. Gegrüßt. Sturzbach, das lustvollste Wasser. Saft und Kaltluft bestellen einen April. Neue stehen zur Hoffnung. Unbußfertiges Fieber.
Interessant ist Gute Nachbarn nicht unbedingt wegen der Nachbarschaften Van Goghs, die auch nur einen kleinen Teil des Bandes einnehmen. Interessant ist das Buch, weil es so umfassend Zeugnis ablegt von Handkes Beschäftigung mit Char, die auch für seine eigene Arbeit als Schriftsteller von großer Bedeutung war. Handke begann Char zu übersetzen, als er sich nach den Anstrengungen seines Romans »Langsame Heimkehr« zu eigener schöpferischer Arbeit nicht mehr in der Lage fühlte. Das Übersetzen half ihm, wieder ins eigene Schreiben zu finden. Wie man in Gute Nachbarn sieht, hat das eigene Schreiben freilich schon mit dem Übersetzen angefangen, denn die von ihm geschaffenen Gedichtfassungen haben einen ganz eigenen, einen Handketon.
Zwielicht in der Größe. Ein Füchsepaar brachte den Schnee durcheinander, stampfend den Saum des Hochzeitslands. Des Abends zeigt die harte Liebe ihrer Gegend die heftige Begierde in Form von Blutkrumen.
Inzwischen gibt es eine beeindruckende Handke-Philologie. Sein Vorlass im Nationalarchiv der österreichischen Nationalbibliothek wird akribisch aufgearbeitet und digitalisiert. Auf Handke Online kann man durch die unzähligen Notizbücher blättern, die Handke über Jahrzehnte in gutleserlicher Schrift geführt hat, begleitet auch immer wieder von bemerkenswerten Zeichnungen. Gute Nachbarn schöpft tief aus diesem Fundus. Der Band versammelt den Briefwechsel zwischen Char und Handke, wie auch alle Notizen, Texte und Interviews von und mit Handke, in denen der Name Char fällt. Die zahlreichen hochwertigen Abbildungen einzelner Notizbuchseiten sind zudem nicht nur für Handke-Philologen und Fans, sondern auch für jeden bibliophilen Menschen ein Fest. Die einzige Begegnung zwischen Handke und Char, an dessen Wohnort Île sur la Sorgue, Insel am Fluss Sorgue also, erstrahlt in Handkes Bericht seiner Reise zudem in mystischem Glanz. Hier zeigt sich, dass auch im Prosa-Autor Handke ein Poet steckt.
Eines Nachts gab es ein Gewitter, und bevor es zu regnen begann, schwamm ich im Fluss, während sich vor meinen Augen riesenhafte Holzräder unaufhörlich drehten. Die Blitze erleuchteten die Platanen der Stadt, und man sah, wie nie, die Formen der Blätter, aus Blitzen geboren.
Verblasste Polaroids von Rosenholzstöcken, hölzerne Mühlenräder, nächtliches Schwimmen im Fluss. Bei der Lektüre von Gute Nachbarn könnte man wirklich nostalgisch werden und einer vermeintlich untergegangenen Welt nachtrauern. Einer Welt, in der das Wort und die einfachen Dinge noch etwas bedeuteten. Solange es aber Bücher wie dieses gibt, Bücher, die sich so liebevoll und detailliert den Zeugnissen und Materialien einer kurzen dichterischen Nähe zweier großer Geister widmen, solange braucht man noch nicht in kulturpessimistisches Gejammer auszubrechen. Im Gegenteil, man selbst wird zur philologischen Spurensuche verlockt, gleicht die Handschriften Handkes mit der Transkription ab, vergleicht Übersetzungsvarianten oder freut sich, wenn man auf eine alternative Fassung der Erzählung vom Bad in der Sorg stößt.
Nachdem ich Schar verlassen hatte, ging ich in der Sorg schwimmen. Es war mitten in der Nacht, das Wasser war ziemlich kalt. Ein Gewitter brach los. Es sah aus, als würden Sichelschläge hinter den Platanen niedergehen. Alles leuchtete auf und die Ränder der Platanenblätter zeichneten eine Sense im Zickzack. Es war schön.
Auch Handkes Verhältnis zu Schar wandelt sich mit der Zeit. In einem Gespräch von 2008 berichtet Handke davon, dass seine Tochter Schar in der Schule lesen muss und von ihm genervt ist. Auch ihn selbst nerve mancher Schar-Satz. Philipp Jacoté sei ihm lieber, auch wenn dessen Bescheidenheit gespielt sei. Vielleicht sind solche Abstoßungsmomente unausweichlich, wenn man einmal, wie Handke 1983 schreibt, beim Übersetzen im Tiefsten mit dem anderen zusammentrifft. Gerade in dieser Spannung liegt der Reiz dieses von Katharina Pektor mit viel Umsicht herausgegebenen Bandes.
Tobias Lehmkuhl über Gute Nachbarn, Gedichte, Briefe, Texte und Bilder. Waldstein Verlag, 251 Seiten, 28 Euro. Kommen wir zu einer Autorin, einer Sozialpsychologin, die in Deutschland viel weniger bekannt ist als in Österreich, Marie Jahoda. Bekannt ist sie vor allem für ihre Studie »Die Arbeitslosen von Marienthal«, einer Forschungsarbeit, in der sie die Auswirkungen von Langzeitarbeitslosigkeit untersucht hat. Die Studie ist 1933 erschienen. Ich habe mit der Autorin Birgit Birnbacher gesprochen über einen autobiografischen Text von Marie Jahoda, »Rekonstruktionen meiner Leben« heißt er. Ich habe zuerst gefragt, wo das Werk von Marie Jahoda ihr Bezugspunkte geboten hat.
Marie Jahoda bin ich sehr früh begegnet im Studium der Soziologie und dort ist mir eigentlich sofort klar geworden, dass sie so einen besonderen Ton in die sozialwissenschaftliche Literatur hineinbringt. Sie hat eine ganz klare und fälschlicherweise könnte man fast meinen einfache Sprache. Sie ist immer an der Gegenwart und der Wirklichkeit orientiert und hat zu sehr theoretisch geprägte Gebilde eigentlich eher abgelehnt, was in ihrem späteren wissenschaftlichen Leben auch manchmal zu Konflikten mit beispielsweise Max Horkheimer oder Theodor Adorno geführt hat.
Und wie haben Sie das dann für Ihre literarischen Texte fruchtbar gemacht? Wo gab es da Anknüpfungen?
Ich habe sie einfach aufmerksam gelesen und etwas an ihrer Schreibweise hat mich sehr berührt. Beispielsweise diese anderen wissenschaftlichen Theoretiker, die waren für mich ein bisschen immer so wie so aufgeschmückte Christbäume, haben die sich ausgedrückt. Und irgendwann habe ich mir über Marie Jahoda notiert, ihre Sätze waren wie endlich abdekorierte Tannen, die man nach den opulenten Weihnachtsfeierlichkeiten nackt und gültig hinaus in den Schnee stellt. Und diesen Jahoda-Moment, den erlebe ich sehr oft bei der Lektüre ihrer Werke und ganz besonders erlebe ich den bei der Lektüre dieses Textes »Rekonstruktionen meiner Leben«, in dem sie eben nicht nur über ihr gelebtes Leben nachdenkt, sondern vor allem auch über ihre Ungelebten, wie sie sagt. Und davon ist eines das ungelebte Leben der Dichterin.
Dieses ungelebte Leben als Dichterin, gerade im letzten Teil der Rekonstruktionen hat Marie Jahoda auch über die Widrigkeiten gesprochen ihres Lebens, ihrer Schreibsituation. Sie hat dort ein Gedicht über ihren Mann Austin Albu in ihren Prosatext eingeflochten. Barbara Becker hat die Passage für uns eingesprochen.
Wie es mir ging, während er im Pflegeheim war, sagt dieses Gedicht. Ich weiß, dass es ich-bezogen ist, aber ich kann darüber nicht sprechen. Weder damals noch jetzt könnte ich anders handeln. Alzheimer. Du zitiertest Yeats. Wenn du alt bist und grau, sagtest du, würdest du immer noch die Pilgerseele lieben in mir, würdest die Sorgen lieben in meinem sich wandelnden Gesicht. Das versprachst du, aber konntest dein Wort nicht halten. Deine Liebe ging dahin mit deiner Seele, zurückblieb ein Fremder in einem Pflegeheim, verwirrt, verbittert, feindselig zur Welt und zu mir, der fragt, wer sind meine Söhne? Und wer bist du, der mich in diese Höllenqual geschickt hat? In Augenblicken, in denen du es weißt, beginnst du zu weinen und flüsterst, du möchtest sterben heute Nacht. Ich wünschte, du stürbest, ehe mein wehes Herz erkaltet, nur noch von Schmerz weiß, nichts von Vergangenheit, nichts von Versprechen bleibender Liebe. Wusste denn Yeats nichts von den Qualen des Alters, wenn man alt ist und grau und allein gelassen, ertrinkend in einem Meer von ungeweinten Tränen?
Ich habe diese Passage, dieses Gedicht gelesen und dachte mir, da ist ja eine Dichterin an ihr verloren gegangen. Wie ging es Ihnen beim Lesen?
Ja, ich würde heute mit ihr manchmal gerne darüber streiten, ob es tatsächlich ein ungelebtes Leben war, das sie als Schriftstellerin geführt hat, weil ich finde, dass die Schriftstellerin in ihr aus all ihren Texten spricht. Was dieses Gedicht auch deutlich macht, ist die Klarheit des Geistes, die Yahoda ja Zeit ihres so bewegten Lebens, in so wahnsinnig bewegten Zeiten, also von 1907, wo sie geboren worden ist, bis 2001, wo sie gestorben ist in Sussex, im 95. Lebensjahr. Yahoda wurde aus dem Gefängnis entlassen im Dollfuss-Schuschnigg-Regime mit der Auflage, sofort das Land zu verlassen ohne Reisepass, ist nach London emigriert 1937. Und man muss sich das alles vorstellen, also dieses Frauenleben als Jüdin, als Mutter, als Sozialwissenschaftlerin, als Sozialdemokratin in dieser Zeit, was sie also erlebt hat und wie wichtig ihr immer gewesen ist, ihre Arbeit, die wissenschaftliche Praxis, die so eng verknüpft war mit der Klarheit des Geistes, ja. Und dann heiratet sie einen Mann, der eben genau das verliert, was eigentlich zeitlebens ihr höchstes Gut war. Und unter diesem Eindruck entsteht aus meiner Ansicht auch dieser Schmerz, den dieses Gedicht in sich trägt.
Ja. Jetzt haben Sie darüber gesprochen, dass Ihre eigene Arbeit für Sie so wichtig gewesen ist. Gerade im zweiten Teil der Rekonstruktionen denkt Marie Yahoda auch immer wieder darüber nach, wie sich überhaupt autobiografisch schreiben lässt. Also sie denkt darüber nach, wie sie das umgehen kann, dass ihre Lebensgeschichte so wie so eine gerade Linie aussieht, wo es doch ganz viele Zufälle gegeben hat. Hat sie das auch beschäftigt beim Lesen dieser Aspekt der Rekonstruktionen?
Ja, ich finde schon auffällig an diesem Text. Also Yahoda misstraut ja ständig auch dem Entstehungszusammenhang dieses Textes. Also sie reflektiert eigentlich immer wieder, wie ist es denn, über Erinnerung zu schreiben? Was sind eben diese Fallstricke in diesem autobiografischen Schreiben? Sie ist zu sich selbst oft sehr, sehr streng und man sucht wirklich vergeblich einen Gestus auch der wohlwollenden Rückschau auch auf sich selbst. Gleichzeitig verschweigt sie ihre Erfolge nicht, nur sie badet einfach jetzt nicht in der Selbstgefälligkeit, zum Glück. Und das ist aus meiner Sicht auch eine der großen Stärken dieses besonderen Textes. Ja, er misstraut sich andauernd selbst, so wie vielleicht viele gute Texte.
Das war Birgit Birnbacher. Das gelegentliche Echo bitten wir zu entschuldigen. Rekonstruktionen meiner Leben wurde herausgegeben von Johann Bacher. Waltraud Kanonier-Finster und Meinrad Ziegler übersetzt haben die Dokumente und Briefe Hella Beister, Georg Hauptfeld, Christian Fleck und Josef Berghold. Edition Konturen, 264 Seiten, 34 €. Am Mikrofon war Nora Karches.